The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 28. August. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner führt das Hohe Haus mit harter Hand.
Jetzt habe ich das Wort hier und hier gibt es eine klare Sitzungsleitung und eine Ordnung.
Sie versteht zum Beispiel überhaupt gar keinen Spaß bei der Kleiderordnung. Wer ein T-Shirt mit dem Schriftzug Palestine trägt, der fliegt raus.
Ich habe die Abgeordnete Frau Köktürk gebeten, ihren Pullover zu wechseln. Und das haben wir nicht öffentlich gemacht. Sie lehnen das anscheinend ab. Dann würde ich Sie bitten, die Sitzung zu verlassen, bitte.
Die Linke empört sich ein wenig, aber die erste richtig große Welle der Entrüstung, die gab's, als Julia Klöckner die Entscheidung fällte, die Regenbogenflagge anlässlich des Christopher Street Days in Berlin nicht auf dem Reichstag hissen zu wollen. Dort weht ja bekanntermaßen schon die Deutschlandflagge. Das muss reichen.
Auf unserem deutschen Parlament weht eine Fahne, die ist nahezu durch nichts zu toppen. Schwarz, Rot, Gold steht für Freiheit, steht für Meinungspressefreiheit, steht für Individualität, auch der sexuellen Identität.
Ihr Argument gegen die Regenbogenflagge, das Neutralitätsgebot der Bundestagsverwaltung.
Denn eines ist klar, eine Verwaltung muss neutral sein, auch wenn das Anliegen noch so ehrenwert ist. Denn das gilt dann auch nämlich für andere Demonstrationen wie Fridays for Future oder der Marsch für das Leben. Und da müssen wir neutral sein, auch wenn das manchmal wehtut.
Aus dem Plenum gab's mächtig Gegenwind.
Gegen diese Entscheidung gibt es bundesweit Protest. 200.000 Leute haben eine Petition unterschrieben und fordern Frau Klöckner auf, ein Zeichen für Vielfalt zu setzen.
Aber Julia Klöckner scheint sich in der Rolle der linken Reizfigur ganz gut zu gefallen. Zum ersten Mal wird sie nicht als Weinkönigin und auch nicht als gesellige Landwirtschaftsministerin wahrgenommen, sondern als relevant empfunden. Auch ihr Vergleich der Methoden in der Berichterstattung des rechtspopulistischen Nachrichtenportals NEOS mit dem altehrwürdigen Sprachrohr der Linken, der Taz, das war nicht einfach nur so dahergesagt. Das war klar kalkuliert, denn Klöckner spielt nicht auf Ausgleich, sondern auf Angriff. Wenn NEOS mit der Taz vergleicht, der stellt sich nicht ungeschickt an, sondern der stellt bewusst scharf. Was folgte, war die kalkulierte Empörung im Staccato. Lars Klingbeil ist irritiert. Robert Habeck spricht von, Zitat, Unfähigkeit, ihr Amt überparteilich auszufüllen. Ja, und die Jusos adelten sie gestern gleich noch zur, Zitat, schlechtesten Bundestagspräsidentin der jüngeren Vergangenheit. Julia Klöckner wird's kaum stören. Sie ist erstmals nicht nett und freundlich, sondern kantig, klar und, Vorsicht, konservativ. Aus Everybody's Darling ist eine Politikerin geworden, die den konservativen Kern der CDU nicht irgendwie repräsentiert, sondern ihn lebt. Im harten Wind der Öffentlichkeit erlebt sie also nichts Geringeres als ihr Coming Out. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview Sana Röser, Unternehmerin und engagierte Vertreterin des Mittelstandes. Von ihr wollte ich wissen, welches Zeugnis sie der Merz-Regierung ausstellt.
Wir warten einfach auf die Umsetzung jetzt. Also es kann nicht sein, dass man sich von dem Koalitionspartner der SPD vor sich hertreiben lässt.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt kennt die neuen Zahlen von Nvidia. Und wir lauschen andächtig den Gesangsversuchen von Markus Söder. Der deutsche Mittelstand wird sonntags gelobt und werktags geknechtet. Von Bürokraten, von Politikern, oft auch von den Medien. Wenn die Familienunternehmer wirklich das Rückgrat unserer Wirtschaft sind, wie er so oft gesagt wird, dann hat dieses Rückgrat derzeit Rückenleiden. Denn die Bürokratie, die wird ums Verrecken nicht abgebaut, sondern sie blüht. Sozialreformen werden angekündigt. Und dann vergessen die. Energie bleibt derweil so hoch wie der Puls derer, die sie gar nicht mehr bezahlen können. Sana Röser ist Unternehmerin und designierte Nachfolgerin in vierter Generation im Familienunternehmen Zementrohr und Betonwerke Karl Röser und Sohn in Baden-Württemberg. Bekannt wurde sie als Bundesvorsitzende des Verbandes Die jungen Unternehmer, wo sie bis Ende 2023 gewirkt hat. Heute ist sie im Aufsichtsrat der Fielmann AG aktiv. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Ludwig-Erhard-Stiftung und sie hat die Initiative Unternehmer in Bewegung gegründet. Das ist eine Art außerparlamentarische Opposition gegen das Grummeln und Nichtstun. Denn ihr Motto lautet, machen ist wie wollen, nur krasser. Hören wir doch mal zu, was diese Frau uns heute Morgen zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Sana Röser.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Manche sagen, es hat eine Wirtschaftswende schon gegeben, zumindest war sie versprochen. Wie ist Ihr Gefühl als Unternehmerin? Ist diese Wirtschaftswende Teil von Rhetorik oder Teil unserer Wirklichkeit?
Ja, also ich würde sagen, ich glaube, wir warten alle noch drauf und Deutschland ist nicht krank, sondern Deutschland liegt aktuell im Koma, so ist mein Empfinden. Und es fühlt sich wirklich aktuell so an, als sitzt man als Mittelstand im Flieger, die Crew, die diskutiert noch vorne über die Sicherheitsanweisungen, während die ganzen anderen Länder längst schon gestartet sind, stehen wir immer noch auf der Rollbahn mit leerem Tank und ohne Startfreigabe. Also es ist wirklich gerade eine sehr schwierige Situation, würde ich sagen.
Im Koma ist eine krasse Beschreibung. Begründen Sie nochmal, warum das Gefühl, dass unser Land, unsere Volkswirtschaft im Koma liegt?
Ich meine mal, wir wissen es alle, das Dauerbrenner-Thema Bürokratie erdrückt uns nach wie vor. Wir haben einen massiven Fachkräftemangel, wir haben mit die höchsten Steuern und Abgaben hohe Energiekosten. Ich glaube, ich muss es keinem erzählen. Und während andere Länder wirklich einen Zukunftsplan haben, wo sie hinwollen, haben wir hier in Deutschland nur endlos Debatten, wir haben Krisengipfel, wir haben Sitzkreise. Und ich erwarte wirklich jetzt auch nach über 100 Tagen Bundesregierung, neuer Bundesregierung, die uns eine Wirtschaftswende versprochen hat, dass wir auch wirklich mal den Gang reinlegen und voll aufs Gas drücken.
Das heißt, Sie sind von Friedrich Merz nicht nur nicht begeistert, sondern enttäuscht, kann man das so sagen?
Ich bin nach wie vor Optimistin. Friedrich Merz ist ein kluger Mann. Er kommt aus der Wirtschaft. Er weiß, was zu tun ist. Er hat sehr viele richtige Punkte vor der Wahl gesetzt. Und wir warten einfach auf die Umsetzung jetzt. Also es kann nicht sein, dass man sich von dem Koalitionspartner der SPD vor sich hertreiben lässt. Es ist jetzt an der Zeit, für seine eigenen Positionen zu stehen, die Themen durchzusetzen. Weil ich glaube, wir müssen nicht mehr darüber diskutieren, was zu tun ist. Wir wissen seit Jahren, welche Stellschrauben wir drehen müssen und das muss jetzt schleunigst passieren.
Nun scheint ja dieser Koalitionspartner tatsächlich zu einer anderen Lageeinschätzung zu kommen, denn er diskutiert in Gestalt des Finanzministers über Steuererhöhungen, insbesondere bei Menschen mit höheren Einkommen und mit Vermögen. Was ist davon zu halten? Was haben Sie gedacht, als diese Diskussion ja nicht zum ersten Mal jetzt wieder aufkam?
Ja, also wirklich ganz ehrlich, meine Meinung, also wer in dieser Situation, in der wir uns aktuell am Wirtschaftsstandort Deutschland befinden, nach Steuererhöhungen, nach Vermögensteuer oder weitere Umverteilungsfantasien hat, der hat tatsächlich den Knall nicht gehört. Das muss ich so klar und deutlich sagen. Anstatt endlich mal im eigenen Staatsapparat aufzuräumen, Prioritäten zu setzen, wofür wir Steuergelder verwenden, dass wir auch in Zukunft investieren, will man immer gerne den Leistungsträgern, dem deutschen Mittelstand, denjenigen, die das hart erarbeitete Geld erwirtschaften, aus der Tasche ziehen. Und ich frage mich an der Stelle wirklich, bekommt man in der SPD nicht mit, dass beispielsweise letztes Jahr 2024 fast 200.000 Unternehmen dicht gemacht haben, dass wir jetzt im Juli 2025 plus 19,2% mehr Unternehmensinsolvenzen hatten als im Vorjahr, dass wir Talente und Firmen haben, die abwandern, die woanders ihre Standorte eröffnen, nicht weil sie wollen, sondern weil sie müssen. Und jetzt dann so eine Debatte in den Raum zu schmeißen, mal wieder, wir kennen es ja, ist einfach sowas von unverantwortlich. Und man könnte eigentlich sagen, die Leistungsträger zu bestrafen, wie die SPD es plant, ist wie, wenn man dem Marathonläufer den Schuh klaut, bevor er ins Ziel kommt. Also ich finde es unfassbar.
Wie ist die Lage bei Ihnen in der Firma? Das ist ja eine Familienfirma, die Stahlbetonrohre und Betonfertigteile produziert mit 50 Mitarbeitern ungefähr. Also das, was man wirklich bei uns ja auch das Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft nennt, eine produzierende Firma, eine mittelständische Unternehmung. Wie geht's diesem Unternehmen in dieser Zeit?
Ja, Sie sagen es richtig. Wir sind Familienunternehmen mit über 100-jähriger Familiengeschichte und Tradition. Und wir sind ein Industriebetrieb. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass wir hier auch am Standort Deutschland produzieren können, weil wir das auch wollen. Ich möchte es auch gerne als Nachfolgerin in vierter Generation. Aber tatsächlich, die Rahmenbedingungen machen es auch uns nicht einfach. Also ein Beispiel, ich habe es vorhin angesprochen, Bürokratie ist ein Riesenthema, plus natürlich Fachkräfte, Arbeitskräftemangel, wirklich Menschen zu finden, die auch noch eine Schippe in die Hand nehmen, die bereit sind, auch Arbeit zu leisten in einem produzierenden Unternehmen. Da muss ich auch klar sagen, hat einfach unsere Regierung die letzten Jahre, Jahrzehnte völlig falsche Anreize gesetzt, sei das mit dem ganzen Thema Rente mit 63, sei das aber auch die Thema Bürgergeld und Co., dass einfach die Menschen nicht mehr unbedingt den Sinn darin sehen zu arbeiten, wenn sie das Gleiche auch vom Staat aufs Konto bekommen. Und das können und wollen wir uns, glaube ich, der Großteil der Bevölkerung in diesem Land nicht leisten. Und das geht auch nicht.
Warum kann die CDU, auf die ja viele Unternehmerinnen und Unternehmer gehofft haben, ihrer Ansicht nach sich nicht durchsetzen? Denn ich sag mal, schöner wird es eigentlich für einen Unternehmer in Deutschland nicht mehr. Friedrich Merz ist einer, der aus der Wirtschaft kommt. Sie haben es ja gesagt, was davon versteht. Und trotzdem passieren all diese Dinge, auf die Sie gehofft haben, nicht. Was soll noch passieren eigentlich?
Wir brauchen mehr Mut und wir brauchen radikale Reformen. Und die CDU hat richtige Punkte und ist mit ihren Themen in dem richtigen unterwegs. Aber das Problem ist die Umsetzung und wirklich den Mut auch zu haben, unbequeme Themen anzusprechen und sich da auch mal in den Wind zu stellen und sich nicht wie ein Fähnchen im Wind von den Medien auch treiben zu lassen, sondern einfach für seine Überzeugungen zu kämpfen. Und ich finde, dazu sollte man auch offen stehen und sagen, gut, das ist unsere Agenda, wir lassen uns nicht treiben von SPD, von Linken, von Grünen, wir ziehen das Ding durch, egal wie sehr der Wind bläst, und das erwarte ich auch von der aktuellen Bundesregierung.
Na, der Wind bläst scharf, wie Julia Klöckner, unsere Bundestagspräsidentin, ja gerade spürt. Man wirft ihr vor, dass sie die Regenbogenflagge nicht aufgehängt habe im Deutschen Bundestag. Man wirft ihr vor, dass sie beim rechtspopulistischen Fernsehsender aufgetreten sei. Was sagen Sie dazu? Ist das richtig, die Kritik? Muss eine Bundestagspräsidentin neutraler sein? Oder sagen Sie, das gehört in diese Zeit und das ist für mich Pluralismus?
Also ich finde die Kritik nicht gerechtfertigt an Julia Klöckner. Ich finde, sie hat da eine absolut gerechtfertigte und gute Positionierung. Wir haben, hat sie ja auch in ihrer Äußerung gesagt, wir haben die Deutschlandflagge, unsere Deutschlandfahne steht über allem. Wenn wir anfangen würden, alle möglichen Fahnen aufzuhängen im Bundestag, dann weiß ich nicht, wo wir da hinkämen. Von daher diese Entscheidung absolut die richtige. Auch, dass sie so dermaßen kritisiert wurde jetzt, ist ja ein Beispiel dafür, wie gehen wir mit offener Debattenkultur um? Können wir mit verschiedensten Medienvertretern und Medienhäusern von der Taz ganz links bis zu NIOS, die sich eher rechts ansiedeln, dürfen wir überhaupt noch mit denen sprechen? Ja, wir müssen mit diesen Medienhäusern auch sprechen. Wir brauchen eine offene Debattenkultur. Wir brauchen einen offenen Dialog, denn wir müssen uns einfach vor Augen führen, viele Menschen in diesem Land, viele Unternehmer, viele Mittelständler, viele Bürger fühlen sich nicht mehr gehört, sie fühlen sich nicht mehr gesehen. Wir sehen, dass die AfD laut Umfragen mit stärkste Kraft ist oder auf der gleichen Ebene von der Union. Und die demokratische Mitte tritt moralisierend auf, statt endlich zuzuhören, die Sorgen und Probleme und die Ängste der Menschen ernst zu nehmen und dann auch wirklich zu handeln. Und wir müssen in den Dialog und Austausch gehen und dürfen nicht immer alle sofort in eine Ecke stellen. Denn, und das möchte ich auch ganz klar und deutlich sagen, Demokratie ist kein Wellnessbereich. Demokratie ist Kampfsport und gerade fehlen uns die Kämpfer. Und ich hoffe, dass die Menschen in diesem Land, die Unternehmerinnen, Unternehmer, Mittelständler, Bürger, endlich für dieses Land kämpfen, weil wir können stolz auf Deutschland sein.
Wie würden Sie selbst sich denn politisch verorten und beschreiben?
Ich würde sagen, ich bin liberal-konservativ. Ich bin für Freiheit. Ich bin dafür, dass man der Wirtschaft, weil ich bin ja Unternehmerin, auch die Freiräume lässt hier am Standort, dass wirklich und die Spieler auf dem Spielfeld spielen lassen. Der Staat sollte Schiedsrichter sein und das Ganze beobachten, nicht zu stark eingreifen, was er leider seit Jahren viel zu stark tut. Wir brauchen vor allem, finde ich, auch eine Rückbesinnung zu unseren Traditionen, zu unseren Werten. Da habe ich sehr, sehr viel von meinen Großeltern mitbekommen, die mir gelehrt haben, dass Fleiß, das Durchsetzungsvermögen, Wertschätzung und auch einfach mal die Ärmel hochkrempeln ein wahnsinnig wichtiges Gut ist. Und ich glaube, da müssen wir uns wieder zurückbesinnen und das auch wieder lernen.
Na, danach kann doch gar nichts mehr kommen. Ärmel hochkrempeln. Liebe Sana Röser, ich bedanke mich für das Gespräch.
Herzlichen Dank, Herr Steingart.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da blicken alle ganz gespannt auf die neuen Zahlen des Chip-Giganten Nvidia. Nvidia ist derzeit die wertvollste Firma der Welt. Meine Kollegin in New York, Anne Schwedt, kennt die Details. Also schalten wir doch schnell mal rüber nach New York ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, Nvidia hat mit den neuen Quartalszahlen erneut ein, kann man sagen, Ausrufezeichen in der Chipbranche gesetzt. Der Konzern übertraf beim Umsatz und beim Gewinn die Erwartungen. Der Umsatz sprang um 56% nach oben, der Gewinn sogar um 59%. Der Megaboom rund um künstliche Intelligenz treibt weiterhin das Geschäft, insbesondere mit Rechenzentren und Grafikchips für Unternehmen weltweit. Dennoch zeigte sich die Börse zunächst etwas nüchtern. Die Aktie gab nachbörslich um mehr als 3% nach, weil das riesige Datencenter-Geschäft zum zweiten Mal in Folge etwas hinter den sehr hohen Analystenerwartungen zurückblieb. Die Datencenter-Sparte wuchs zwar um 56%, doch einzelne Schätzungen lagen noch etwas höher. Zudem fiel der Umsatz mit dem besonders begehrten KI-Chip für China komplett aus. Hier drückten ja die US-Exportbeschränkungen massiv auf die Zahlen. Für das kommende Quartal gibt sich Nvidia aber optimistisch. Die Prognose liegt über den Schätzungen. Entscheidend dürfte jetzt aber sein, wie schnell China-Geschäfte wieder anlaufen dürfen. Allein durch diese Chips könnten in den nächsten Monaten bis zu 5 Milliarden Dollar zusätzlich fließen, sofern es die Politik denn zulässt. Also insgesamt kann man sagen, Nvidia hat definitiv wieder solide vorlegen können. Allerdings sind die Erwartungen der Börse inzwischen so hoch, dass selbst gute Zahlen oft nicht mehr ausreichen, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Markus Söder tatsächlich so sangesfreudig ist. Der bayerische Ministerpräsident hat gerade die Nordseeinsel Helgoland besucht. Eine Art Staatsbesuch auf Einladung des Helgoländer Bürgermeisters Thorsten Pollmann. Denn der wollte Markus Söder beweisen, dass mit den Geldern aus dem Länderfinanzausgleich sinnvolle Dinge finanziert werden, auch auf Helgoland. Kaum auf der Insel angekommen, freute sich Markus Söder vor allem natürlich aufs Essen.
Über Social Media wurde ich schon aufgefordert, Fischbrötchen zu essen, mache ich. Es wird eine komplette Fisch, 2 Tage nur mit Fisch.
Und wenn man schon auf Staatsbesuch ist, dann muss man als Gast schon auch ein bisschen Folklore mitmachen. Also Shantychor auf offener Bühne. Und der Söder Markus machte mit und greift beherzt zum Mikrofon und sang den alten Freddie Quinn Klassiker Sie hieß Marianne.
Er gab ihr sein Herz, doch sie war nicht treu, da fuhr er bald wieder zur See. Ahoi!
Keine Angst, das kann er besser. Markus Söder ist so eine Art One-Trick-Pony. Sie hieß Marianne. Dieses Lied scheint nämlich seiner Stimmlage gut zu liegen. Vor einem Jahr hat er genau diesen Song schon mal in der TV-Sendung Inas Nacht performt.
Übers Meer, sie hieß Marianne und war sein Schiff. Er hielt ihr die Treue, was keiner begriff. Es gab so viele Schiffe, so schön und groß. Die Marianne aber ließ sie nicht los.
Marianne aber ließ sie nicht los.
Aber er ist musikalisch noch breiter aufgestellt als nur mit Seemannsliedern. Im vergangenen Dezember, da schenkte er seinen Social-Media-Fans einen ganz besonderen Moment.
Glockenklang in der Ferne, über uns leuchten Sterne. Kein Mensch weit und breit, nur wir sind zu zweit, wandern durch den weißen Winterwald.
Ein Weihnachtssong am Ausgang des Sommers. Jetzt könnte man sich ja fragen, wo ist denn dieser andere Bayer, wenn man ihn braucht, um diese Frage zu stellen?
Ja, ist denn heute schon Weihnachten?
Klares Nein. Deshalb bleiben wir doch heute Morgen zum Abschluss dieses Podcasts gerne bei den Seemannsliedern.
There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bowed up down. Oh, below my bully boys blow. Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da da da.
Ich wünsche Ihnen einen humorvollen Start in diesen neuen Tag. Wir begrüßen unsere Hörer und Hörerinnen in Bayern wie in Helgoland und morgen ganz besonders meine Kollegin Chelsea Speaker aus den USA. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
As far as I've heard, the fight's still on. The lane's not cut and the whale's not gone. The Willow Man makes his regular call to encourage the captain, crew, and all. Soon may the Willow Man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the Willow Man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.